Leb auf meinen 17 Kilometer.
Sand, Bank, Liebe. Der Jüst Podcast. Sandra Lübkes, ich bin Schriftstellerin und wohne in Berlin. Aber meine Wurzeln sind auf der Insel Jüst. Dort habe ich viele Jahre meines Lebens verbracht. In diesem Podcast treffe ich Menschen, denen es ganz ähnlich geht wie mir, die sagen, Jüst hat mein Leben geprägt, hat ihm eine neue, eine spannende Richtung gegeben. Ich bin sehr gespannt auf die Geschichten. Und wohin verschlägt es uns heute? Heute bin ich ungefähr 60 Kilometer südlich und 70 Kilometer östlich von Jüst in Oldenburg. Und ich besuche Jens Pannemann, der lange als Psychologe für Kinder und Jugendliche gearbeitet hat. Jetzt ist er im Ruhestand und hat diese neu gewonnene Zeit genutzt, einen Vortrag für das Inselmuseum Jüst zu erarbeiten. 100 Jahre Schule am Meer. Das reformpädagogische Internat, das sich im Log auf dem Gelände der heutigen Jugendherberge befand, wurde 1925 gegründet und zerbrach 1934 am aufkommenden Nationalsozialismus. Ein spannendes, auch tragisches Kapitel jüster Geschichte, über das ich vor einigen Jahren einen Roman geschrieben habe. Jens Pannemann und ich haben also beide schon im verwinkelten Inselarchiv gesessen, Fotos, Bücher und andere Zeitzeugnisse gesichtet und vor allem in viele hundert Seiten dicken Logbuch geschmökert. Dies ist eine Art Schultagebuch, in dem die kleinen und großen Freuden und Dramen notiert wurden. Die Menschen, über die wir in dieser Folge sprechen und deren Leben durch die Insel geprägt wurden, lebten also vor 100 Jahren. Jens Pannemann und ich möchten die Schulgemeinschaft wieder lebendig werden lassen. Wir reden über unsagbare Augenblicke, verlorene Spuren und das Phänomen, dass es manchmal Grenzen braucht, um der Freiheit gewachsen zu sein.
Moin, hallo. Ich sitze in Oldenburg, in einem sehr schönen Raum, in einem Giebelraum. Wir gucken in den Garten. Es ist grün, denn wir haben noch Sommer. Und vor mir sitzt Jens Pannemann, der mich heute zu sich eingeladen hat. Denn uns verbindet etwas. Wir haben beide mal ein Thema entdeckt und dazu geforscht. Moin, Herr Pannemann.
Moin.
Welches Thema ist es? Sie dürfen es verraten.
Es ist die Schule am Meer.
Ja, genau. Ja, Sie sind langjähriger Jüstgast. Sie haben auch eine kleine Wohnung im Ostdorf, wo Sie auch oft zu Besuch sind, sind seit kurzem im Ruhestand. Und dann haben Sie eine tolle Idee gehabt, für die ich sogar sehr dankbar bin.
Ja, meine Idee war jetzt 2025, wurde ja vor 100 Jahren die Schule am Meer gegründet. Und ich hatte mir gedacht, ja, wird das irgendwie gewürdigt auf der Insel? Das wusste ich ja nicht. Und hatte mir dann gedacht, kann dazu einen Vortrag machen. Ich habe auch schon Vorträge gehalten. Das war nichts Neues. Ich bin ja von Haus aus Psychologe. Aber das Neue war, ich bin jetzt eben kein ausgewiesener Reformpädagoge. Da musste ich mich neu einarbeiten. Das war für mich eben auch mal gut, was ganz Neues wieder woanders anzugucken. Und ich hatte schon, weiß ich, vor Jahren mal im Küstenmuseum mir die Ausstellung angeguckt, wo dann auch was zu der Schule am Meer war. Das war aber eher so ein bisschen versteckt, aber passt ja vielleicht auch ein bisschen metaphorisch.
Ja, genauso ging es mir auch, als ich dieses Plakat gesehen habe.
Dann hatte ich aber vor ein paar Jahren Ihren Roman gelesen und vielleicht nochmal hier an die Zuhörer, ich bin kein Agent von Frau Lübkes.
Wir sehen uns heute das erste Mal.
Genau. Ja. Die Beschreibung der Lehrer, die die Schule am Meer gegründet habe, hat mich als Psychologe eben auch schon ein Stück fasziniert. Und umso weiter ich da im Archiv recherchiert habe und ich da eingetaucht bin, ich schon auch Zeit und Ort verloren hatte und immer mal wieder zurückkommen musste und sagte, Mensch, ich mache ja auch hier Urlaub, weil mich diese schillernden Menschen und diese schillernde Thematik, die ja auch Bezug zu heute hat, mich dann schon so fasziniert hat, sodass ich gedacht habe, naja, selbst wenn kein Vortrag zustande kommt, alleine mal zu recherchieren, hatte sich schon aus meiner Sicht gelohnt.
Erste Seite, Logbuch im Oktober 1924. Diese Schule am Meer soll von Anfang an dem deutschen Volk gehören. Ob es uns vergönnt sein wird, sie ganz zu verwirklichen, möge das Schicksal entscheiden. Man kann nur alles an eine solche Aufgabe setzen. Die Fahrtgesellen werden sich zu uns finden. Dies Buch soll auch sie rufen und soll Mithelfer rufen. Handeln wir einmal anders als der Deutsche, so verhängnisvoll oft, wenn es ihm schlecht geht, dass er grübelt, ob denn der Lauf der Welt oder des Menschen Natur in Unordnung geraten sei. Schaffen wir kühl und ausdauernd an den wirklichen Dingen, jeder an seiner Stelle. Unser Teil sei die Schule am Meer, im Log auf Jüst, Nordsee.
Wie muss man sich das vorstellen, dieses Archiv? Also ich war ja schon drin, aber jetzt wird es jemand anderem erzählen.
Gut, das erste Mal wurde ich ja dann begleitet dahin und habe ja eigentlich ein bisschen Orientierungssinn. Ich wandere ja auch ganz gerne so in den Bergen, aber ich bin immer vom Archiv wieder zum Ausgang zurückzukommen, bin ich 2-3 Mal immer rumgeirrt in dem Küstenmuseum. Ja. Das ist ja irgendwo so in der hinteren Ecke, man muss links und rechts gehen. Und wenn man da reingeht, ist das schon so ein dunkler Raum und da stehen dann so Schränke, aber auch irgendwelche Bauteile, die da abgelegt worden sind. Und man muss sich dann erstmal zwischen Schranktür und Wand zwängen. Und man hatte mir dann irgendwie so einen Besucherstuhl, den man aufklappen kann, gegeben. Zum Schreiben konnte man irgendwo nichts, musste das auf den Knien machen, aber war in Ordnung. Und letztendlich durfte ich mir ja dann auch das Material ausleihen.
Was waren es, Fotos?
Und im Prinzip 2 Schränke, die von oben bis unten befüllt waren mit Fotos, mit diesen berühmten Logbüchern oder was ja so diese Tagebücher quasi, viel Sekundärliteratur. Das habe ich gemerkt, ich nehme da 2 Bücher raus, da könnte ich ja ewig lesen. Das war dann doch zu viel. Und ich hatte den Eindruck, da gibt es auch noch viel Material, was zu sichten gäbe. Und da sind ja auch so zum Beispiel Schriften da über die Schüler, die haben ja dann auch darüber geschrieben im Nachhinein. Ja. Allein die Sprache von damals, von 100 Jahren.
Hat viel von Erich Kästner, finde ich. Ja. Mir ging es genauso. Also ich war auch wirklich wie in einer anderen Welt. Teilweise war damals auch meine Lektorin noch mit dabei und durfte auch mit auf die Spurensuche gehen. Und wenn man dann auch noch erst gelesen hatte, sagen wir mal, über wir haben heute das Segelboot aus dem Schuppen geholt und dann findet man die passenden Fotografien dazu.
Also ich brauchte jedenfalls nicht so viel Fantasien und passt da vielleicht also ein bisschen ins Konzept, um das mal ein bisschen assoziativ zu sagen, ging es denen ja auch darum, oftmals das Lebensnahe, das Bildhafte zu erleben. Ja. Deshalb haben die sich ja auch auf Jüst angesiedelt. Es ist ja auch gewollt, dass man sich abseits der Großstädte ja beheimatet. Schreibt das ja auch Luserke, einer der Hauptgründer der Schule am Meer. Die Großstädte sind ja ein Wahnsinn, so mit ihrer Verschmutzung und den inhumanen Lebensformen. Sagten, weg von der Großstadt hin eben
ins Abenteuer.
Ins Abenteuer.
Ja. Und für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt gar nicht wissen, Reformpädagogik, was war da so neu dran?
Ist dieses zur Natur hin auch durchaus was mit Härte zu tun hat. Also diese bekannten Tauchbäder, das heißt, die Kinder mussten auch in die kalte Nordsee springen. Also da gibt es ein Protokoll von 1928, wo die vom Februar bis Dezember ins Wasser mussten.
Donnerstag, 11. März 1926. Der Sturm ist ganz vorbei. Mildes Wetter, leichter Wind, aber gewaltige Brandung. Das erste Tauchbad in diesem Jahr wird gemacht. Es beteiligen sich fast alle. Das Wasser ist plus 4 Grad, Sonnenschein.
Also
einmal untertauchen mit dem Kopf morgens. Vorm Frühstück.
Ja, genau. Das gehörte zum Programm. Also so wie ich es gelesen habe, bis 10 Grad Wassertemperatur. Mhm. Man konnte auch unter 10 Grad gehen, um sozusagen da sein Heldentum, so hieß es ja, zu erfahren, indem man in das kalte Wasser hineinspringt. Ja. Das heißt sozusagen unmittelbare körperliche Erfahrungen zu machen. Zum Beispiel Pflichtfächer wie Gartenarbeit, Holzarbeit, Bauen an den Gebäuden, am Segelboot bauen, mit dem Segelboot hinausfahren, vielleicht Stürme erleben, um sich sozusagen damit auch so ein Stück selber zu erleben. Was sich unterscheidet im Kaiserreich, wo es eher um das verkopfte Lernen geht, um das Drillen, um das Auswendiglernen, um das abstrakte Lernen. Das heißt so, diese Basics zum Lernen, also wie Geduld, Ausdauer, Umgang mit Frustration, ja, was nicht klappt.
Also Resilienzbildung, wie wir heute sagen. Ne?
Das stand damals gerade für die kleineren Kinder eher im Vordergrund, bevor man dann solche Fächer wie Mathe, Mathematik oder binomische Formeln denen beibrachte. Musik oder Sport stand bei denen ja viel mehr im Vordergrund, als wie die Mathematik oder die Naturwissenschaften oder die Sprache haben sie natürlich auch gelernt, mussten sie natürlich auch ein Stück lernen.
Aber auch oft mit praktischem Bezug. Weil Mathe braucht man ja auch, wenn man jetzt mit dem Segelboot unterwegs ist und die Gestirne.
Oder wenn man das Segelboot baut, muss man ja auch messen und die Holzteile müssen ja zueinander passen.
Aber auch Biologie im Schulgarten hätte mich jetzt mehr interessiert als Biologie im Buch oder auswendig.
Ja. Mittwoch, 16. November 1932. Ganz leiser Ostwind, herrlich blauer Himmel, seidig blauer Wintersee und Sonne, Sonne. Heute früh ist ein Trauerzug. Das Aquarium muss in diesem Winter trockengelegt werden, wegen Reparaturen etc. Also wandern heute Vormittag die Tiere, darunter eine Anzahl Freunde der Schule am Meer, die wir seit Jahren hier hatten, ins Meer aus. Schmeling, die große Krabbe, die sich dann als Weib entpuppte, die alten, schon ganz zahmen Schollen und Seezungen, es ist ein Jammer. Der Hummer, unser Prachtstück, kommt nach Helgoland in Pension.
Also ich fand diesen reformpädagogischen Ansatz ganz toll. Gleichzeitig war das ja auch so ein demokratischer Ansatz, den die hatten. Also es gab ja auch diese Schulgemeinschaften, es wurde wahnsinnig viel diskutiert.
Ja, also einmal ist sicher auch nochmal ein Unterschied, also Jungen und Mädchen in einer Klasse war ja vor 100 Jahren nicht so. Aber
damals war es eben ganz neue Jungs und Mädchen.
Ja, dieses, was auch in den UN-Kinderrechten so gesagt wird, nämlich die Partizipation und Mitbestimmung, was ja auch den Schulbereich bestimmt, haben die teilweise auch ja umgesetzt. Also es gab ja dann die sogenannte Schulgemeinde, das sind verschiedene Gremien, einmal so nur Schüler und einmal nur Lehrer, aber auch gemischte Gremien. Wenn es um Regelungen ging oder wenn ein Drittel der Schüler eine Versammlung einberufen wollten, dann wurde dem auch stattgegeben. Mhm. Dem Ganzen wurden dann wiederum ja auch Grenzen gesetzt, also die Mitgestaltung in Form von Lehrplan, Planung.
Das durften die Schüler nicht. Das hat immer gern gemacht als Schüler.
Aber auch zum Beispiel die Lernform war ja früher viel mehr als heute auch der Frontalunterricht. Mhm. Und hier wurde ja auch viel in Gruppen, die durchaus auch hierarchisch organisiert waren, gelernt. Neben dem Ausbildung der individuellen Fähigkeiten wurde ja indirekt gelernt, wie man sich sozusagen in der Gruppe einordnet, wie man sich durchsetzt, wie man sich aber auch wieder zurücknimmt.
Und es gab ja auch noch, abgesehen von den Klassenverbänden, diese Kameradschaften. Man konnte sich so ein bisschen erst orientieren und dann entscheiden, wo liegt denn mein Interessensbereich. Ich bin jetzt jemand, die gerne segeln geht oder bin ich nicht so seefest, mache lieber was mit Kunst. Ja. Und dann kann man in so eine Art Wahlfamilie, möchte ich es mal nennen. Ja. Das war ja richtig durchmischt, alt und jung und Lehrer.
Ich meine, die waren ja nun auch Tag und Nacht und lange zusammen in dieser Schule, dass das ja schon auch so was wie so ein Familienersatz war für die Schüler. Und die Gemeinschaft wurde ja dann auch gerade über Luserke sehr hoch gepriesen gegen den Individualismus oder den Liberalismus, dass jeder da machen kann, was er will. Also der Tagesablauf war sehr durchstrukturiert, gerade für die Kleineren. Und diese Kameradschaft Gesellschaften sollten, denke ich, auch sowas vermitteln von Gefühl von Zugehörigkeit und Heimat.
Und was dass ja man Menschen hat, die einem vielleicht so doch ein bisschen näher stehen auf einer Ebene als andere wiederum.
Wenn man es so heute nimmt, gerade so nach Corona, haben ja so die psychischen Störungen bei Kinder und Jugendlichen enorm zugenommen. Und da ist ja ein Grund oder eine Vermutung, dass dieses Einsamkeitsgefühl, was ja auch über Corona war, zugrunde liegt.
Mhm. Na, ja.
Das ist natürlich in dieser Schule am Meer über diese Gemeinschaft. Damals gab es ja natürlich auch keine Handys, gab ja auch keinen Fernseher. Durch dieses gemeinsame Tun hat das die, denke ich, auch so ein Stück zusammengeschweißt.
In jedem Mikrokosmos, so möchte ich es jetzt mal nennen, ist es doch so, dass das Gute und auch das Schlechte darin besteht, dass man mit Menschen auf Gedeih und Verderb zu tun hat. Und zwar sowohl mit denen, die man gerne mag, wie auch mit denen, an denen man sich ständig reibt.
Montag, 27. Februar 1928. Strahlender Sonnentag, fast windstill. Der Haffner Garten wird ein Stein des Anstoßes. Er ist schon so tief wie ein Massengrab ausgeschachtet. Ashley mag schon gar nicht mehr hinsehen. Jeder, der vorbeigeht, ordnet was anderes an. Abends ist die erste Schulgemeinde des Quartals. Es kommt zum Durchbruch, dass in unserem Leben, so straff es sich auch seit Neujahr geregelt hat, doch innerliche Spannung fehlt. Die Aussprache ist recht lebhaft.
Gleichzeitig war aber diese tolle Schulgemeinschaft, die es dort im Log gab, ne, also für die, die sich jetzt nicht auskennen auf der Insel, das sind heute die Gebäude, wo das Küstenmuseum drin ist, aber eben auch die Jugendherberge, das war alles so das Areal der Schule am Meer, stand ja dann auch den Insulanern gegenüber, die dann sagten, was sind das denn für intellektuelle Spinner, Kommunisten, Juden tatsächlich. Mhm. Es gab viele jüdische Lehrer und Schüler.
Ich habe natürlich auch so die Fantasie, da prallen Welten aufeinander. Mhm. Heutzutage würde man Culture Clash das nennen.
Ja. Ne?
An einem Beispiel kann ich das vielleicht nochmal verdeutlichen. Und zwar geht es da um die Gartenarbeit. Die wollten ja einen Garten anlegen. Und die Insulaner haben da sich dann eher an den Kopf gefasst und gesagt, auf diesem Sandwüste, da kriegen die doch nichts zustande.
Ja.
Oder man braucht ein gewisses Know-how. Also die Schule am Meer hat das ja dann doch geschafft, den Boden so zu bearbeiten und die Fläche so zu nutzen, auch wegen dem Wind, dass sie dann 3 Monate von ihren Erträgen leben konnten.
Ja.
Also das sind ja Leute, wie gesagt, das, was mich auch fasziniert hat, die schillern sind, die bunt waren, die auch ihre Ecken hatten, manchmal auch wahrscheinlich unreflektiert waren. Da kann ich natürlich nur raten, wie wirkt das auf so Insulaner, die entweder ja damals von Touristen gelebt haben, aber der Tourismus ja auch noch nicht so geboomt hat wie zur heutigen Zeit.
Ja, war auf jeden Fall ein anderer, ne? Kürzer.
Ja,
um mal diesen Zeitstrahl so ein bisschen sichtbar zu machen. Das war ja die Zeit, wo gerade der Hammersee geschlossen wurde, also wo Otto Lege selbst aktiv auf der Insel den Naturschutz vorangebracht hat. Otto Lege war auch tatsächlich öfter in der Schule. Ich glaube, die haben sich sogar relativ gut verstanden.
Ja, kann ich mir vorstellen, dass das identische Figuren oder Persönlichkeiten waren. Aber das Interessante ist, der Otto Lege ist ja wesentlich bekannter auf Jüst. Ne? Also da gibt es den Otto Lege-Weg, aber es gibt, glaube ich, keine Schule am Meer-Weg. Ne?
Gute Idee an dieser Stelle, eine kleine Idee an die Gemeinde. Ich finde dass die Erinnerungskultur so ein bisschen noch Nachholbedarf hätte, dass was sichtbar wird. Denn immer wenn ich mit meinem Buch auf Lesung bin oder auch mit anderen Büchern, werde ich ja immer wieder auf die Schule am Meer angesprochen, auch in der Schweiz und in Österreich. Und dann sagen einige, ich war auf Jüst und habe dann mal geguckt, wo das war. Ich habe aber nichts gefunden.
Ja, es gibt in der Tat, hatte ich auch den Eindruck, wenig Spuren. Also dieser ganze Komplex wurde quasi ja der Jugendherberge übergeben.
Und dem Küstenmuseum.
Und über das Küstenmuseum gibt es natürlich Spuren.
Ja.
Also da ist ja noch ein Ausstellungsbereich. Dann gibt es halt noch auf dem Inselfriedhof
den
Gedenksteine oder die Grabsteine von zumindest einigen der Lehrer. Und da gibt es noch eine Tafel, wo was erklärt wird. Aber das ist aus meiner Sicht das dann schon gewesen. So.
Ja, und gerade die Geschichte der jüdischen Menschen von der Schule, ist nicht, da gibt es nichts.
Ja,
also als wären die nicht da gewesen.
Ja.
Und das Tragische an der Schule am Meer ist ja, dass aus dieser tollen, visionären Idee einer wirklich aufregenden Schule am Ende ein Desaster wurde, weil sich die Zeit geändert hat, weil die Nazis kamen.
Ja.
Sonnabend, 6. Mai 1933. Schon gestern waren schwere Gewitter. Alles ist guter Stimmung, wenn auch ernster als sonst. Die aufgewühlte Lage in Deutschland, das große Spiel um die neue Zukunft, vielfach Sorgen im Elternhause. Wie wird die Zukunft werden? Auch der Schule stehen Entscheidungen bevor. Wir müssen uns einschränken. Aber wie? Nun, wir haben jetzt die gefährdete Lage und der Geist der großen Meeresweite sei über uns. Die politischen und wirtschaftlichen Spannungen und Mächte umgeben uns als reale Umwelt. Diese verstärkte Abhängigkeit kann zu einer hohen und fruchtbaren inneren Verdichtung unseres Lebens führen oder uns Zerfall bringen.
Diese Geschichte der Lehrerin Annie Reiner, ne, die, um das mal kurz zusammenzufassen, der Mann, Paul Reiner, war in Anführungsstrichen Arier. Er kam aus einem gewalttätigen Haushalt, der Vater war Gastwirt und Alkoholiker. Und Paul Reiner selbst war bettelarm und hat dann aber Annie Hochschild geheiratet, Industriellen, Tochter, sehr, sehr reich, jüdisch. Die beiden haben 4 Kinder gekriegt. Er ist verstorben, weil er krank war und sie hat aber ihr ganzes Vermögen in die Schule gesteckt. Also man muss dazu sagen, alle Lehrer und Lehrerinnen haben ihr Vermögen in die Schule gesteckt, aber bei ihr war halt am meisten Vermögen da. Und dann kam der Tag, an dem gesagt wurde, so, die Nazi-Regierung duldet keine jüdischen Lehrkräfte mehr und wir unterstützen die Schule auch nur, wenn die jüdischen Schüler auch weggehen. Also eine knallharte Entscheidung.
Die sicher auch in dem Lehrerteam Risse hinterlassen
hat.
Ne? Also es gab ja verschiedene Gründe, die zur Schließung geführt haben. So, ne? Gut, letztendlich hat das ja der Luserke wohl alleine entschieden. Der ist ja dann auf seinem eigenen Schiff dann anschließend durch die Wattenmeer oder nach Schleswig-Holstein an der Küste gefahren. Und der Fritz Hafner, also einer der anderen Lehrer, der dann da geblieben ist, schildert das so, dass der Luserke gegangen ist, ohne sich umzudrehen auf sein Schiff. Und er ist ja auch nie wieder auf den Wies gegangen. Also er hat ja immer so rigorose Abschlüsse gemacht. Und der Fritz Hafner, der ist ja da geblieben, der hat ja dann auch später das Küstenmuseum mitgegründet und geleitet, hat dann schon auf wohl von seiner Enttäuschung gegenüber Luserke gesprochen. Also es gab da schon so einen Riss. Und Sie können sich vorstellen, der Verbleib der Frau Reiner wurde ja auch diskutiert. Sie ist ja dann von selber gegangen. Freiwillig kann man das ja nicht, glaube ich, gerade nennen, sondern da ist ja auch so ein moralischer Druck entstanden. Mhm. Aber man kann ja auch sich vorstellen, dass das in so einem Team einen tiefen Riss hinterlässt, so eine Entscheidung, ob man geht oder nicht geht und jetzt nicht aufgrund von pädagogischem Unvermögen, sondern rein, weil sie einfach Jüdin war.
Freitag, 29. September 1933. Düsterer Nebelmorgen. Mit dem 6 Uhr Schiff früh reist Frau Reiner ab. Durch eine seltsame Ironie des Lebens fügt es sich, dass mit demselben Schiff der Ortsgruppenführer der NSDAP abreist, der versetzt wurde. So steht die Jüster SA und Hitlerjugend in Parade am Bahnhof. Viele aus der Schule geben Frau Reiner das Geleit im Nebelmorgen. Zur Zeit des Weckens trifft alles wieder zum Frühsport ein. Zum Weggang von Frau Reiner kann nicht viel gesagt werden. Es ist bedeutsam, dass jetzt gerade wieder ein Band des Logbuchs zu Ende ist. Ein Zeitabschnitt in der Geschichte der Schule geht heute nun auch äußerlich zu Ende, das in vieler Hinsicht bitter und düster ist. Wie die Zukunft wird, weiß noch niemand.
Und was ich auch noch mal interessant fand, ich hatte ja den Eindruck, dass die Schüler eher diszipliniert waren. Der Tageslauf war strukturiert. Ja. Und zum Schluss beklagte ja auch der Luserke, dass da manche Schüler dann ins Dorf gingen, da anschreiben ließen oder Alkohol tranken.
Aber auch zu Hitlerjugendversammlungen gegangen.
Ja, oder für mich als Interpretation, als Psychologe auch so sein, dass dieses Undisziplinierte auch so ein Ausdruck von dessen ist, dass sich diese Gemeinschaft der Schule am Meer auch so Risse hat und sich so ein Stück auch auflöst. gelöst. Mhm. So ein bisschen, wo man zweifelt und wo ich so denke, naja, das mit der Gemeinschaft hat ja auch wieder Kehrseiten. Also wenn Sie vorhin die Kameradschaften erwähnten, hat das eine ja dieses Familiäre, aber die Gefahr besteht ja immer wieder da drin, dass auch Kameradschaften sich nach außen abgrenzen, so nach dem Motto, wir sind was Besseres. Ne? Auch das Völkische, was ja heutzutage gerade wieder immer wieder ein Begriff ist, spielte schon eine Rolle. Überhaupt bei der Reformpädagogik wurde ja über dieses deutsche Landerziehungsheim, hieß da der Begriff, das Völkische so im Vordergrund gestellt. Mhm. Der Luserke schreibt ja davon auch von verwurzelt sein, im entfernt sein. Das finde ich auch wieder so einen schillernden Begriff.
Er war ja auch Schriftsteller, muss man mal dazu sagen.
Aber ich habe es dann auch so verstanden oder interpretiert. Ich muss meine Wurzeln, ich muss meine Herkunft kennen, ich muss meine Identität haben, ich muss meine Persönlichkeit haben, dass ich dann sozusagen hinausgehen kann. Das heißt, wenn ich eine schwache Persönlichkeit bin, dann irre ich ziel- und orientierungslos umher.
Ja. Also es gab ja auch keine streng katholischen oder streng protestantischen Schülerinnen.
Nee, die Reformschulen sollten ja eigentlich unabhängig und eigentlich auch staatsunabhängig. Das fand ich auch wieder das Interessante, wenn Sie sagen, mit der Konfession. Ja, es sollte konfessionslos sein, aber wenn ich mir die Begrifflichkeiten, die da gerade auch Luserke sagte, da finde ich, also über das Mystische, über das Germanentum, das Lebensnahe, das hat ja sehr was Mystisches so an sich und sowas quasi Religiöses, also nicht Religion im engeren Sinne von Katholizismus oder so, aber was quasi Religiöses.
Luserke neigte oft dazu, Dinge zu beschreiben und zu behaupten, die wären da gewesen und das geht aber naturwissenschaftlich gar nicht. Ja. Zum Beispiel ganz oft schreibt er in diesem Logbuch, diesem Tagebuch, es hätte Meeresleuchten gegeben. Und das schreibt er auch im Winter, aber jeder, der auf der Insel öfter ist, weiß, wenn es überhaupt Meeresleuchten gibt, was sehr selten ist, ist es im Sommer bei richtig, richtig warmem Wetter. Aber er hat es halt gesehen.
Es ist ja natürlich so eines der herrlichen Paradoxe und die liebe ich ja, über das Unsagbare zu sprechen.
Ja.
Kann man ja eigentlich
nicht. Wir probieren das jetzt.
Ist ja sagbar. Und wenn wir jetzt drüber sprechen, bleibt es natürlich auch wieder etwas hohl. Weil es ja auch nochmal da bei der Schule am Meer hieß, Musik drückt das Unsagbare aus. Also die besteht zwar aus den einzelnen Noten, aber die Noten an sich machen ja noch nicht unbedingt die Atmosphäre der Musik aus. Der Musiker muss das fühlen, der Zuhörer muss es auch fühlen.
Also und ist das am Ende auch wieder ein bisschen Mathematik?
Ja, natürlich ist Musik, also bestimmte Formen der Musik ist ja Mathematik.
Ja.
Und diese Musik macht ja dann sozusagen über die Noten, die Atmosphäre, das Unsagbare, das Gefühl. Also physiologisch bekommen ja manche auch Gänsehaut oder werden traurig. Oder
also Gänsehaut ist quasi, wenn das Unsagbare.
Ja, dann macht sich das physiologisch bemerkbar. Ne?
Ja. Also, Sie glauben, dass die Schule am Meer quasi auf der Suche nach diesen
Evidenzerlebnissen, also wo man unmittelbar körperlich, leiblich was spürt. Das ist natürlich alles hoch subjektiv, unsagbare Orte oder. Ich finde zum Beispiel, der Dünenfriedhof ist ja zum Beispiel so ein Ort mit diesen Bäumen vom Wind geschnitten. Wenn ich da bin, ist da meistens nie ein Mensch so und dann rauscht das so, die Bäume da und dann die Gräber. Wenn ich jetzt drüber spreche, kriegt das immer was Banales, aber das, wenn man das auf sich wirken lässt, hat das was.
Ja, es ist bei dem Dünenfriedhof, der ist ja keine Konfession angehörig, da werden ja alle beerdigt. Dort gibt es zum Beispiel eben auch die Erinnerungsstätte der Menschen, die damals nach dem Zweiten Weltkrieg geflohen sind, dann aber verstorben sind auf der Insel. Unglaublich viele Menschen waren das. Die haben da kein Grab da, wo sie eigentlich die meiste Zeit ihres Lebens gewesen sind. Es gibt dann diese Stelen, das sind für die Seebestattung. Also viele Insulaner machen ja inzwischen Seebestattung, aber damit der Name noch irgendwo steht, kommt das an die Stele ran. Das ist so ein Ort, wo ich etwas spüre und wenn ich das aber ausspreche, klingt es banal. Ist es aber auch das, dass da die Menschen liegen? In einem Mikrokosmos hat jeder seine Bedeutung.
Ja. Bei mir spinnen sich ja dann sofort Geschichten dazu.
Ne? Ja, was glauben Sie, wie viele da... weiß dann, wer auf dem Friedhof liegt, dass die aber, wenn die sich früher auf der Straße begegnet sind, die Straßenseite gewechselt hätten.
Liegen sie da zusammen. Und dann kann man sich denken, vielleicht passen sie jetzt ja besser zusammen.
Aber sie haben noch mehr so mystische Orte.
Ja,
aber,
genau. Ja. Also ich finde zum Beispiel, der andere Ort für mich ist auf dem Ortolegeweg. Da gibt es ja so eine große Windharfe.
Ja.
und auf dieser kleinen Anhöhe macht ja immer Musik und man kann da so drehen. Und wenn man sich da hinsetzt und dann das Wetter ja eine bestimmte Atmosphäre ist, dann hüllt das einen oder mich zumindest ein. So. Und wenn dann man das Pech hat, sind ja mehr Touristen, ich bin ja auch einer, die da vorbeikommen, und die brauchen nur zu sagen, finde ich, das ist ja schön hier. Die meinen das ja nicht schlecht, aber es ist sofort durch diese Worte, die ja eigentlich das nur sagen, was ja ist, es macht das bei mir wie so eine Seifenblase, plopp, und ich bin wieder hier im Jetzt und kann ja gleich gehen. Ne? So. Ich fand das so interessant, dass wir uns nachher von der, die wohnt ja hier in Oldenburg, die das gebaut hat, selber eine kleine Windhafe, aber hier ist natürlich nicht so viel Wind wie da hinten.
Oder mache ich gleich ein Foto von ihrer Windhafe in Oldenburg. Ja.
Manche Menschen müssen ja auch immer reden. Wir reden jetzt ja auch über das Unsagbare. Aber das auf sich wirken zu lassen. Und Jüß, finde ich, hat diesen Reiz, zumal die ja nicht so überlaufen ist. Ne? Ich jogge ja ganz gerne. Okay, da im Juni, Juli ist da am Hauptstrand ein bisschen enger. Aber sobald man zu Bill läuft oder übers Kalfama, also wenn ich da lang jogge, dann sind ja oftmals gar keine Menschen mehr da.
Ne? Aber gerade, finde ich, an den Enden der Insel sind doch diese Orte, die viel mehr haben, als einfach nur schön zu sein. Ja.
Also Bill, die Bill, finde ich, dann, wenn man da rausguckt auf die Carillo-Platte da, das hat was von Wüste.
Ja, kann Kamel vorbeikommen und man wird sich erstmal nicht wundern.
Man würde sich nicht wundern oder man kann sich fantasievoll ja auch vorstellen, dass da so Kamele reiten. Mich saugst dann auch so manchmal so ein bisschen in diese Landschaft hinein, wenn nicht gerade hinter mir einer steht und sagt, wie schön das ist. Dann macht wieder plopp, dann kommt man in die Realität. Ich finde auch, die Perspektiven verändern sich. Ich habe immer den Eindruck, wenn man am Strand Menschen in einer weiter Ferne laufen, dass sie so riesengroß wirken oder sozusagen kleiner werden, wenn man näher kommt.
Wie der Scheinriese bei Jim Knopf. Entfernung finde ich ganz stark. Aber zum Beispiel, wenn man am Strand lang geht, ist es ja auch manchmal so, wenn alles stimmt, also wenn der Wind aus der richtigen Richtung kommt und das Wasser brav ist oder gerade besonders spannend, verpasst man manchmal den Strandaufgang, weil der auf einmal näher dran ist als sonst. Ja. Also als würde die Insel ihre Entfernungen immer mal so ein bisschen verändern.
Ja, und gut, jetzt rational, objektiv verändert sich natürlich nichts. Und die Schule am Meer, um darauf zurückzukommen, haben sich ja dann eben auch da angesiedelt, um zum Beispiel solche Sachen wie Sturmfluten, dass die das einfach erleben. Wenn dann da sozusagen die Schornsteine sich abbiegen oder man nicht mehr von der Insel kommt und die Regale langsam leer werden, hat das was Besonderes. Und bei der Schule am Meer war das ja noch mal mehr. Ist dann ja irgendeine Abordnung über das Wattenmeer oder das Eis dann ans Land gegangen, um da was zu holen.
Unter Lebensgefahr teilweise.
Also heutzutage darf man das ja gar nicht.
Das geht, glaube ich, auch gar nicht. Nee. Weil man würde das in der Zeit nicht schaffen, dahin zu kommen. Aber damals war auch der Winter, wo das erste und überhaupt einzige Mal auch ein Auto nach Jüst rübergefahren ist. Das war schon ein Winter, wie es die heute auch nicht mehr gibt, wo wir wieder bei der Vergänglichkeit sind.
Mit dem Abitur, das ist ja die Anekdote, die dann zum Abitur geflogen, weil die Prüfungskommission nicht zur Insel kommen wollte. Die mussten erstmal noch ans Festland kommen zur Prüfung und kamen offensichtlich gerade noch kurz vor Schluss, das ist natürlich ein bisschen anekdotenhaft, wollten schon die Prüfer das zusammenpacken, kamen die dann, glaube ich, da angehetzt.
Ja, für mich als Schriftstellerin, das ist immer genau das, was ich brauche, um eine schöne Szene draus zu machen.
Freitag, 8. März 1929. Wieder kälter, aber Westwind. Wenn er doch zu einem tüchtigen Nordweststurm würde. Der letzte Schnee geht heute aus dem Bild der Insel weg. Die See ist ohne Eis. Nur der Wall auf dem Strande trotzt noch. Das Watt ist noch voll. Die Abiturienten zagen. 37. Tag ohne Schiff. Sonnabend, 9. März 1929. Dasselbe Wetter. Gestern Abend telefonierte der Flieger, er müsse mit den Abiturienten vielleicht schon heute fort. Also wurde abends noch Alarmbereitschaft erklärt und alles gepackt. Die ganze Schule wogte nach Tisch am Strande als Geleit. Aber ein böser Nebel verhinderte den Flug. Einmal tauchte das Flugzeug gespenstlich im Nebel auf, drehte aber sofort wieder ab. Den ganzen Nachmittag wartete man auf Aufhellung. Umsonst. Elende Wartestimmung. Nun soll's morgen Vormittag gehen. Es ist nicht schön. Sonntag, 10. März, 29. Der Nebel blieb. Nicht dick, aber genug, um den Flug zu verhindern. Wenigstens sitzt jetzt, 10.15 Uhr, noch alles und wartet, ob der Nebel weicht. Ashley beim Marinewächter, extra auf Wache, weil da Telefon nach Norderney geht, mit Meldereitern, um die Schule sofort zu elektrisieren, falls er fliegt. Kapitän Witte in Norderney flucht sicher schon. Oh, du Unglücksjahr. Bald wird auch der Oberschulrat und die Kommission in Wilhelmshaven zu fluchen anfangen. Naja. Und so vergeht ein ganzer grauer Tag mit Warten. Am Nachmittag klart's für eine Stunde auf, aber des Sonntags wegen haben sie im Flughafen keine Lust und um 16 Uhr ist wieder Nebel. Am Singeabend bekämpft Zuck ihn durch frische Lustigkeit und einen Wo-bleibt-der-Flieger-Kanon. Ach Gott, was für ein verfluchtes Jahr. Montag, 11. März, 29. Dasselbe Wetter. Zum Kotzen. In Wilhelmshaven sitzt die Kommission und uns hier, die wir seit 2 Tagen auf den Koffern sitzen und warten, umfängt die Naturgebundenheit. Es klart aber auf und nachdem die Flieger Mittagessen und Kaffeeskat absolviert hatten, erlösten sie uns um 15 Uhr. Mit 3 Flügen brachten sie unsere Leute nach Norderney. Von dort flogen Lou, Zuck, Eva und Yolanda gleich weiter nach Wilhelmshaven, wo die Prüfungskommission sofort in Tätigkeit trat. Am späten Abend erreichte uns noch die Botschaft, dass die beiden bestanden hatten. Dienstag, 12. März 1929. Immer Nebel und keine Nachricht von den Wilhelmshavenern. Wir wissen nicht, wo die 4 anderen geblieben sind. Den ganzen Tag große Spannung. Am Abend sitzt Arne als Horchposten bei de Vries. Keine Nachricht. Fluchend geht man ins Bett. 41. Tag ohne Schiff. Mittwoch, 13. März 29. Nach Anfrage auf dem Postamt erfahren wir um 8:30, dass ein Telegramm da ist. Alle bestanden. Entsprechender Jubel. Dann teilt das Postamt mit, dass die Frisia 2 versucht, Jüst zu erreichen. Und das gelingt ihr auch. Der Verkehr geht wieder fahrplanmäßig. Von hier an geht es in jeder Beziehung bergauf.
Und ich glaube, dass das auch bei der Schule am Meer so ein Stück dann gedacht war, wie es man kriegt eben nicht die Kontrolle voll über die Natur, so, ne? Sondern man kann dann sozusagen auch, wenn die da mit ihren Booten im Sturm waren, nur gucken, wie man mit der Natur, wie man mit diesen Kräften segelt. Das ist immer ein bisschen metaphorisch gesagt.
Ich find
das aber man
schön.
Kann nicht, nicht gegen die Natur.
Man kann
aber,
nicht dagegen.
Also ein hochaktuelles Thema. Ne?
So, ja.
Was
ich war gestern
ja auch
hier im Staatstheater in diesem wunderschönen Saal und habe mir meine Lieblingsnovelle Der Schimmelreiter angeschaut als Theaterstück. Schimmelreiter ist, glaube ich, das Buch, was ich am öftesten gelesen habe in meinem Leben. Immer so alle 10 Jahre. Lese ich es wieder. Und dieses Mal habe ich eben auch ganz andere Dinge aus derselben Geschichte herausgelesen, nämlich diese ganze Diskussion, müssen wir in unsere eigenen Geldbeutel fassen, um für unsere Enkelkinder das besser zu haben. Also auch diese Angst, ein Visionär zu sein und dann vielleicht doch zu scheitern und auch zu ertragen, dass andere einen nicht mögen oder merkwürdig finden.
Mhm.
Also toll.
Sind ja, finde ich, auch schon Themen bei der Schule am Meer, gegen den Strom so ein Stück weit ihr Denken weiter aufrechterhalten und auch die hätten ja alle Karriere machen können mit ihren Talenten.
Die Lehrkräfte, ne?
Waren ja eigentlich alle so voll mit ihrem ganzen Kapital, haben sie ja in ihre Schule investiert. Und wenn sie gescheitert sind, werden sie dann eben auch mit ihrer Existenz, ihrer finanziellen Existenz gescheitert.
Ja, die sind auch volles Risiko gegangen.
Ja.
Die Theaterhalle hat ihnen fast das Genick gebrochen, weil die wahnsinnig teuer war. Dann haben sie sehr viel in Eigenleistung gebracht. Aber wo Sie gerade drüber sprechen, die hätten Karriere machen können. Als ich das Buch schrieb, habe ich mich auch mit einem Pädagogen unterhalten über große Lehrerpersönlichkeiten. Und er sagte, die Lehrerpersönlichkeiten, die wirklich guten, die erkennt man nicht daran, dass sie jetzt vielleicht selber groß in Erscheinung getreten sind, sondern die erkennt man an den Schülerinnen und Schülern, die sie hatten.
Ja.
Nämlich die wirklich Menschen, die tolle Dinge getan haben, hatten meistens sehr, sehr gute Lehrerinnen und Lehrer. Ja. Und das muss man sagen, aus der Schule am Meer sind tolle Persönlichkeiten hervorgegangen. Also natürlich immer zuerst wird Beate Uhse genannt. Aber sie ist nicht die Einzige.
Es sind auch andere in anderen Gebieten. Das ist ja der Unterschied damals zumindest zu den Regelschulen gewesen, dass die reformpädagogischen Schulen die Persönlichkeitsbildung ja viel mehr in den Vordergrund gestellt haben. Also natürlich kamen diese Schüler, das hatten nicht nur mit den Lehrern, sondern die kamen natürlich auch aus Haushalten, wo schon so ein Background ist, die auch so ein Fundament mitgebracht haben. Also man hat ja dann untersuchen, was macht einen guten Lehrer aus? So,
ja.
Und da hat man ja so rausgefunden, auch über Schülerbefragungen, dass Schüler eigentlich Lehrer wollen, die dann schon mal auf die Kameradschaftsebene gehen und mal einen Witz machen oder lachen, wenn ein Schüler einen Witz macht, aber dass sie gleichzeitig auch so eine Distanz wollen, in dem Sinne, dass dann der Lehrer beim dritten Witz auch mal sagt, jetzt ist mal Schluss.
Ne? Ja. Also Grenzen und Freiheit. Ja. Im Prinzip ist dann ja Jüst doch der richtige Ort, weil ja Jüst total Grenzen setzt, dadurch, dass man nur bei Flut hinkommt.
Ja.
Andererseits sagen die meisten Leute, wenn sie da sind, ich bin frei. Ne? Die Zeit spielt nicht mehr so eine große Rolle, dass die Grenzen irgendwie gut tun und dann die Möglichkeit schaffen, sich frei zu entwickeln.
Ja.
Ja, aber Sie haben sich jetzt eben wirklich hingesetzt. Sie haben Ihren Ruhestand dazu genutzt, sich in eine Thematik reinzufuchsen, die Sie ja so ein bisschen angeflogen hat und nicht mehr losgelassen hat. Und jetzt für Sie persönlich, hat das so ein bisschen die Insel Ihnen noch mal vertrauter gemacht?
Natürlich ist mir die Insel dadurch noch mal näher gekommen. Als Zweitwohnsitzler, man ist ja nicht nur Tourist und einmal da und nicht wieder. Aber man ist auch kein Jüster. Das muss man ja vielleicht dann in fünfter Generation geboren sein. Ich weiß ja nicht, ob Sie als Jüster gelten, Jüsterin gelten.
Das sehen die Jüster nicht mehr so eng wie früher. Ich glaube schon, dass Sie sagen, ich bin ein Stück weit eine von Ihnen, aber ich bin auch schon wieder sehr lange weg. Ich glaube, dass sie sich immer freuen, wenn Menschen sich einbringen, so wie sie das jetzt gemacht haben. Das kriegen jetzt vielleicht nicht alle mit, weil nicht alle zu ihrem Vortrag gehen, weil die Jüster ja auch mal viel zu tun haben im Sommer. Aber das wird wohlwollend gesehen und ich glaube, das wünschen sich viele, dass Menschen, die jetzt nur so halb auf der Insel wohnen, sagen, aber ich habe hier was und das mache ich jetzt mal für euch. Und eben in diesem Jahr, in diesem Jubiläumsjahr, bin ich derjenige, der Vorträge hält zu diesem wichtigen Thema.
Ein Stück näher gebracht. Ich finde das auch wieder so metaphorisch, fand ich, als ich ins Rathaus kam. Normalerweise bleibt man ja unten und zahlt da seine Kurtaxe.
Ja.
Und
dann durfte
jetzt durfte ich mal nach oben gehen, in einem Gehüppel zur Frau Wehrs, zur Küstenmuseumsdirektorin und war sozusagen da ein bisschen mehr Inside. Und es ist mir nochmal, das weiß ich aber nicht, wie das den Jüstern geht. Ich habe den Eindruck, dass diese Schule am Meer so ein Randdasein führt oder geführt hat und auch gar nicht so öffentlich ist. Und das war für mich auch nochmal so ein Impuls. Aber es war mir erstmal egal, welche Resonanz da jetzt kommt, ob das groß oder klein ist. Aber ich fand schon nochmal, irgendwie ist man es den Leuten auch schuldig. Klingt vielleicht ein bisschen komisch.
Schuldig klingt zu negativ.
Dass man sie auch mal so nochmal mit ihren ganzen Ecken und ihren ganzen Widersprüchen.
Ich hatte ja auch Angst, wie reagiert wird. Ich dachte, dass es vielleicht sogar den Vorwurf Nestbeschmutzung geben könnte. Das ist gar nicht passiert. Also die einzigen Kritiken, die ich bekommen habe von Insulanerinnen, in dem Fall zwei Frauen. Das war einmal eine, die meinte, dass ihr Großvater dort negativ dargestellt wurde. Da meinte ich aber gar nicht ihren Großvater, sondern mir war nicht bewusst, dass ihr Großvater diesen Nachnamen hatte. Und das andere war eine Frau, die sich im Naturschutz gut auskannte und sagte, zu der Zeit hat die und die Blume auf Jüstern nicht geblüht. Da dachte ich, na gut, wenn es das jetzt nur ist, kann ich
das leben.
Man kann wirklich nicht jede kleine Pflanze recherchieren, aber ich war ja schon sehr, sehr akribisch und habe eben auch die Nachfahren von der Anni Rainer ausfindig gemacht, was eigentlich sehr schwer war, weil eben die Familie mit Nachnamen Rainer heißt und das lässt sich schwer googeln.
Ja.
Und bis ich da die Spur in die Schweiz und in dem Fall an den Lago Maggiore gefunden hatte, wo ich dann wiederum eine alte Truhe gefunden habe, in der Briefe lagen, die alle vergessen hatten, das war ein magischer Moment. Und in dieser Truhe lag dann interessanterweise zum Beispiel auch ein alter Jüst-Prospekt von den 80er Jahren, wo mein Vater, der damals Pastor war, auf Jüst ein Grußwort geschrieben hatte. Also habe ich da meinen Vater in einer Kiste am Lago Maggiore wiedergefunden.
Das sind die magischen Momente.
Das sind magische Momente.
Was ich vorhin meinte mit den Unsagbaren. Ich weiß nicht, ob Sie da was gesagt haben, aber da haben Sie doch was gespürt, oder?
Ja, so, da habe ich gedacht.
Wie Ihre Geschichten nach Lago Maggiore kommen. Ne?
Ja, aber bei mir ist es dann so, und vielleicht hatten Sie das Gefühl auch so ein bisschen, ich hatte das Gefühl, die Geschichte hat so ein bisschen gesagt, jetzt komm, erzähl mich doch mal.
Ja.
Und das hat sich ja bei Ihnen im Prinzip auch.
Ja.
Und dann zum Glück sind wir, da haben Sie sich an mich gewendet, machen das jetzt, bringen jetzt 100 Jahre nach Gründung dieser wunderbaren Schule die Geschichte nochmal hin. Und da möchte ich Ihnen auch ganz persönlich Danke sagen. Ich hätte es, glaube ich, nicht gekonnt. Ich wäre immer zu nah an meinem Roman geblieben. Und Sie sind, glaube ich, goldrichtig da.
Ich hoffe auch, dass ich da jetzt ja nicht auf Zuhörer treffe, dass die dann da wissenschaftliche Experten von Reformpädagogik sind.
Na, kann gut, passieren.
Dann wissen die vielleicht mehr als ich so.
Ja.
Ich gucke mir das aber auch aus psychologischer Sicht an. Vielleicht auch ein bisschen romanhaft, aber ich bin auch, wie gesagt, kein Schriftsteller auf der anderen Seite.
Ja, aber das wird vielleicht schon passieren. Also wenn man so Vorträge hält oder bei mir Lesungen kommen immer Leute, die sich nochmal wieder aus einer anderen Perspektive diesem Thema nähern. Kann eigentlich nur bereichernd sein. Also ich finde es ja auch bereichernd, Ihre Sicht der Dinge auf die Geschichte zu sehen, die ich auch recherchiert habe. Also ist ja auch ein bisschen so, wie wenn man ein Kind in die Schule schickt und dann hat auf einmal eine Lehrkraft auch noch einen anderen Blick darauf.
Ja, ja.
Und dies ist jetzt so ein bisschen unser gemeinsames Kind.
Wie immer am Ende eines Gesprächs stelle ich meinem Gegenüber 5 sinnliche Fragen. Wenn Jüst ein Geruch wäre, wonach würde es riechen?
Das riecht nach, wie heißen die Blumen denn? Andel, diese rotblühende Andelwiesen vorne am Wattenmeer.
Damals. Ach, das hat noch niemand gehört. Also ist ja oft was aus dem Bereich der Flora, aber die Andelwiesen?
Ja, das fällt mir assoziativ ein.
Gut.
Also ich rieche das jetzt nicht die ganze Zeit, aber...
Nee, das ist so Ihr Jüst-Geruch. Mhm. Wenn Sie jetzt hier in Oldenburg danach riechen würden, würden Sie denken, ach Jüst.
Mhm.
Gut.
Wenn Jüst ein Geräusch wäre, wonach würde es klingen?
Nur das ist das Meeresrauschen. Beim Joggen am Strand finde ich das immer, dieses Rauschen und mal rhythmisch, mal gleich rhythmisch, mal nicht. Das ist dann das Rauschen.
Wenn man Jüst auf der Zunge liegen hätte, wonach würde es schmecken?
Würde ich das Salzige, das Queller, dieses Strand, wenn sozusagen die Gisch und die Aerosole, das hat immer, ich hatte den Eindruck, da hat immer manchmal was Salziges.
Mhm. Stimmt.
Man braucht sozusagen das seine Essen nicht mehr zu salzen.
Einfach das Brötchen in den Wind gehalten.
Ja, genau.
Wenn Jüst ein Gefühl wäre, was würdest du spüren?
Also Haut spüren hätte ich erstmal so auch wieder den Wind. Ich habe ja mal das da mit dem Joggen so, also was man da spürt auf der Haut, den Wind. Das Haptische finde ich, das Durchrieseln des Sandes in der Hand. Also wenn ich den Sand in der Hand nehme, der ist ja sehr, sehr feinkörnig und ein Stück formbar oder geht da auch wieder so durch die Hand durch, wenn man sie nicht festhält. Das würde ich mit dem feinen Sand assoziieren.
Schön.
Wenn Jüst ein Bild wäre, was würde es zeigen?
Das wäre ein Strand vor einem bewölkten Himmel, der dunkel bewölkt ist, wo sozusagen das nächste Tief kommt. Also das habe ich auch auf Fotos in meiner Wohnung so.
Das Unheil kommt, aber ich habe keine Angst davor.
Ja, dann sind auch Schritte im Sand davor noch von mir, so nach dem man haut ab. Nee, ja, genau. Es hat so ein Unwetter, was da kommt, aber man ist ja letztendlich da ungeschützt, dann auch ein Stück am Strand, aber es hat nicht, ja, was Sie sagten, es ist nicht unbedingt so, ich muss jetzt hier weg, nichts
Super.
Hier weg.
Super, Dankeschön.
Bitte.
Dankeschön, dass ich heute hier sein durfte. Und toll, dass Sie diesen Vortrag machen. Ich wünsche da ganz, ganz viel Spaß und ich finde die Idee ganz toll, das jetzt einfach jedes Jahr zu machen. Und wenn Sie schon gesagt haben, da ist ja immer noch wieder Thema für einen nächsten Vortrag, sehr, sehr gerne.
Sand, Bank, Liebe. Der Podcast der Kurverwaltung Jüst. In Zusammenarbeit mit Curiopia Bremen. Die Texte wurden dem Logbuch der Schule am Meer entnommen. Gelesen wurden sie von Daniel Giest, Berlin. Mix Patrick Luckert, Berlin. Musik Jannik Brunke, Berlin.